dann war es wirklich so, dass wir ja eigentlich insolvent gewesen wären und dann unseren Investoren aber vorgeschlagen haben, dass wir einen Turnaround machen wollen und haben quasi einen Pivot dann gemacht und gesagt, okay, wir wollen wirklich unseren Fokus auf Online setzen.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit Bua und der Gründerin Jessica Krauter, die 2015 mit ihrem Bruder zusammen Bua gegründet hat, mit dem Ziel damals natürlich getrocknete Früchte und Snacks nach Deutschland zu bringen. Gestartet ist das Ganze im Handel und gleichzeitig mit einem starken Fokus auf B2B. Und jetzt kommt eigentlich auch schon der große Cliffhanger, denn 2019 stand Bua kurz vor der Insolvenz und musste viele bzw. eigentlich fast alle MitarbeiterInnen entlassen. Darüber wird Jessica gleich sprechen. Aber dann wurde der große Turnaround geschafft, denn 2020 ist das Ganze nochmal durchgestartet als Online-Shop und erzielt mittlerweile 7-stellige Umsätze im Monat.
Wie hat Jessica das geschafft? Vielleicht auch, ein kleiner Spoiler-Alarm, hat sie es auch geschafft mit Hilfe von Snogsalting. In dieser Folge wollen wir, genau wie Romy gerade gesagt hat, auch die Frage beantworten, weg aus der Insolvenz hin zu Millionenumsätzen. Also wirklich verrückt, was da abging. Wie schafft man es, auch ein bestehendes Unternehmen neu zu positionieren, neu auszurechnen? Und vor allem in dem Zusammenhang fand ich auch extrem spannend, wie motiviert man Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und sich selbst? These an dieser Stelle, mit dem richtigen Fokus schaffst du es aus der Insolvenz. Let's go. Hi Jessica, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Gerade letztens habe ich eure Trockenfrüchte, diese Mangokugeln, ja, probiert. Die sind ja so geil. Wie entsteht so eine Mangokugel? Wie entsteht diese Idee?
Genau, also mein Bruder und ich, wir haben 2015, was auch Romy schon gesagt hat, Bua gegründet. Bua heißt Frucht auf Indonesisch und ich war in Thailand im Urlaub, mein Bruder in Costa Rica und ich habe mich einfach in die Mangos verliebt, weil ich weiß nicht, jeder, der schon mal in Asien war oder in anderen Ländern, wo wirklich Mangos wachsen, das schmeckt einfach wirklich reif und frisch. Und ich bin in den Supermarkt gegangen in Deutschland und war total enttäuscht von den Mangos, weil die einfach nur wässrig schmecken. Und dann, mein Bruder wollte eine Frucht importieren aus Costa Rica, die Cassfrucht. Und er hatte dasselbe Problem. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und haben ein bisschen schwäbisch getüftelt. Wir kommen aus dem Schwabenland. Und kamen dann auf die Gefriertrocknung. Und bei der Gefriertrocknung ist der Vorteil, dass die Frucht reif geerntet wird und dann nur das Wasser rausgezogen wird und die Vitamine enthalten bleiben. Und dementsprechend hat man so eine richtig frische Frucht und denkt sozusagen, das ist direkt vom Baum.
Ist es dann 1:1 quasi von den Mineralien, Vitaminen, was du gesagt hast, als würde ich jetzt so eine komplett frische Mango essen?
Genau, also der große Vorteil ist, die Früchte im Supermarkt werden unreif geerntet und die Vitamine kommen erst zustande quasi, wenn die reif sozusagen geerntet werden. Und dadurch, dass die direkt dann 6 Stunden nach der Ernte eingefroren werden, ne, und dann unter 42 Grad durch ein Vakuum rausgezogen wird das Wasser, bleiben die Vitamine enthalten.
Also wir haben hier auch seit ein paar Monaten Bua-Früchte immer im Büro.
Und sind geil, muss ich wirklich sagen.
Wir haben viele Fans. Man muss sagen, wir haben so ein kleines Lager, wo wir viele Kundenprodukte haben. Und wir haben auch schon den einen oder anderen da reinsneaken sehen und mit so einer kleinen Bua-Packung immer wieder rauskommen, seitdem klar war, dass dort die Sachen liegen. Also sehr beliebt als Snack zwischendrin für jeden, der es noch nicht probiert hat. Aber darum sollte es eigentlich gar nicht gehen, denn wir haben ein bisschen die These aufgestellt, dass mit dem richtigen Fokus es jeder eigentlich aus der Insolvenz schaffen kann. Es ist eine sehr, sehr mutige These, aber darum soll es ja heute gehen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was ist eigentlich passiert seit dem Start, seit dem Fokus auf B2B und ja, was ist dann 2019 vor allem passiert?
Ja, wir haben einen vollen Fokus 2018 auf den Handel gesetzt, waren auch bei Kaufland, Deutschland flächendeckend quasi vertreten und auch in Edekas und Rewes. Aber das Problem lag darin, dass das Produkt noch nicht bekannt war. Und generell wegen der Liquidität ist es so, dass man in Vorleistung geht beim Handel, 30% Marge abgibt und das Geld sozusagen nicht auf dem Konto dann direkt ist. Und da kamen wir dann ja in Schwierigkeiten. Man muss ein relativ großes Team aufbauen, weil der Vertrieb extrem aufwendig ist und hat quasi somit hohe Personalkosten und letztendlich auch kommt das Geld viel später wieder rein, wenn man in, oder man muss relativ früh in Vorleistung gehen. Und dann haben wir echt, war 2019 so, dass wir gemerkt haben, das Produkt dreht sich nicht im Handel, Bua ist noch unbekannt. Wenn wir auf Messen waren, war es immer extrem. Wir waren dann meistens echt auch ausverkauft, weil die Leute an den Stand gekommen sind und gesagt haben, boah, krass, sowas habe ich noch nie gegessen. Aber im Handel ging es nicht übers Probieren. Und wir waren natürlich nicht bekannt. Und dann war es wirklich so, dass wir eigentlich insolvent gewesen wären und dann unseren Investoren aber vorgeschlagen haben, dass wir einen Turnaround machen wollen und haben quasi einen Pivot dann gemacht und gesagt, okay, wir wollen wirklich unseren Fokus auf Online setzen, weil da letztendlich der Painpoint mit der Liquidität nicht vorhanden ist und man auch keine Marge quasi abgeben muss und natürlich die Brand im Vordergrund steht und dann man wirklich auch Brandbuilding betreiben kann. Ja, das haben wir dann vorgeschlagen und dann waren die so lieb oder haben noch weiter an uns geglaubt als Gründerteam und haben ein Wandeldarlehen uns gegeben. Und das war 2019, Weihnachten, weiß ich noch ganz genau. Wir waren zu 10 in Berlin damals, mussten dann leider alle Mitarbeiter entlassen und haben dann aber 2020, aus privaten Gründen sind wir nach München gezogen, weil wir die Berge lieben, im Frühjahr nicht, also generell die Natur lieben, und haben dann dort letztendlich zu zweit im Hotel von unserem Investor gelebt, gegessen und unser kleines Büro aufgebaut. Und dann wieder wie ganz am Anfang, so wie zwei kleine Nerds, voller Fokus auf Online- und Influencer-Marketing gegeben. Und dann waren wir schon im Januar profitabel. Im März haben wir gemerkt, okay, wir müssen nach München reinziehen. Wir waren ein bisschen außerhalb in den Bergen, um letztendlich Mitarbeiter zu hiren. Und im November dann 2020 waren wir dann in München direkt vor Ort.
Kannst du uns mitnehmen so ein bisschen in die Gefühls- und Gedankenwelt, wie es dir damals ging? Ich habe vor Snox habe ich meine Bachelorarbeit und meinen Bachelor bei einer Bank gemacht und meine Bachelorarbeit tatsächlich auch in der Insolvenzabteilung quasi in der Bank geschrieben. Und ich muss sagen, dass das eine extrem prägende Zeit für mich persönlich war, weil man dann viele, sage ich mal, extrem schwierige und herausfordernde Gespräche geführt hat und musste in einer gewissen Weise, wo es wirklich auch um Existenzen und Schicksale ging. Und dadurch habe ich gemerkt, okay, wie dramatisch das ist. Und da habe ich mir auch immer jedes Mal dreimal überlegt, okay, will ich wirklich selbstständig sein? Kannst du uns da mal vielleicht in die Gedankenwelt nehmen? Was geht in einem vor? Man ist irgendwie, hat frisch gegründet, ist ja auch Wahnsinn, in wie viele Läden ihr dann auch wart. Also das war ja ein Riesenerfolg. Aber wie ist es euch beiden Gründer auch damit ergangen?
Ja, richtig spannende Frage. Also um ehrlich zu sein, ich war dann, also ich war richtig down und mein Bruder auch, weil das natürlich voll an die Psyche geht, weil wir natürlich extrem viel privates Geld auch reingehauen haben, jetzt nicht nur das Investorengeld quasi, sondern auch viel privates Geld, unsere Mitarbeiter dann vom privaten Geld sogar gezahlt haben, weil wir die nicht mehr zahlen konnten und uns das wichtig war. Ist auch ein Learning, würde ich nie, also wir hatten damals einen Berater später, der gesagt hat, er wird es niemals machen, er hat es auch gemacht, er wird es nie wieder machen, weil dann was am System falsch ist. Und das war auch wirklich das Learning, dass was am System falsch ist und bevor man letztendlich dann wirklich aus der eigenen Tasche Mitarbeiter zahlt, lieber den Mitarbeiter kündigt und schaut, okay, was kann ich am Konstrukt, am Grundsystem ändern? Und natürlich emotional gesehen habe ich mir immer die Frage gestellt, ich bin reingerutscht, also ich habe im Startup gearbeitet in Berlin und also mein Kumpel hat es gegründet und habe mir geschworen, ich werde nie selbstständig werden. Bin dann aber doch reingerutscht in das Ganze, weil es eine Leidenschaft war. Und am Ende habe ich halt mir nie wieder die Frage gestellt, ob ich überhaupt selbstständig sein will oder Unternehmerin. Und da kam natürlich die Frage wieder auf, was liebe ich am Unternehmertum und will ich es überhaupt sein und bin ich überhaupt die richtige oder bin ich überhaupt eine Unternehmerin von der Persönlichkeit her? Das heißt, es ging ziemlich viel auch tief in die Persönlichkeit rein. Wer bin ich? Wo will ich hin? Warum stehe ich jeden Morgen auf? Hab dann das Buch gelesen, Big Five for Life und Ein Kaffee am Rande der Welt. Mir dann auch ein Tattoo stechen lassen. Das ist so eine Schildkröte. Die Schildkröte ist ein richtig gutes Metapher. Die schwimmt neben der Urlauberin und ist vom Körperbau eigentlich jetzt nicht so ergonomisch, ist dennoch schneller als die Urlauberin, also die Schwimmerin, weil sie einfach die Energie nutzt, wenn die Welle kommt und nichts macht und entspannt und dann paddelt, wenn die Welle weg ist. Und das war so ein cooles Metapher, um zu merken, okay, Jessie, nimm mal quasi entspann erstmal, überleg, okay, was machst du? Und dann letztendlich nimm die Energie mit, die da ist und dann chill wieder. Und das war so ein gutes Metapher, das mich so ein bisschen durch die schwere Zeit auch getragen hat. Und natürlich ein Netzwerk, also Freunde, die einen natürlich auch da viel supportet haben und auch, man muss schon sagen, dass ich meine Identität nicht so krass daraus ziehe. Und dadurch ist mir schon einfacher viel, glaube ich, auch ein bisschen abzuschalten. Aber trotzdem, ja, zittert man und zappelt und ja, hat auf jeden Fall Schweißperlen auf der Stirn.
Gibt es jetzt im Nachhinein Punkte, außer vielleicht, dass du sagst, okay, Mitarbeiter nicht mehr vom Privaten zahlen, aber andere Punkte, wo du einfach sagst, das würdest du ändern oder hättest du lieber viel früher angepackt?
Ja, also ich glaube, seitdem haben wir einen extremen Step gemacht, was Personalführung anbelangt und auch Recruiting und was Unternehmenskultur anbelangt. Wir waren so ein Hamsterrad und haben gearbeitet, aber ich habe gemerkt, es ist extrem wichtig, A, die richtigen Leute einzustellen und wir stellen jetzt quasi auf Werte ein. Wir haben 5 Werte definiert, wie zum Beispiel ein Wert auch wir begeistern. Und auf den Werten stellen wir ein. Und wenn ein Mitarbeiter auch einen Wert nicht lebt oder nicht passt in der Hinsicht, kündigen wir dem auch, weil wir sagen, okay, das ist unser Kern, das sind wir. Und das ist das Wichtigste, auch wenn er fachlich passt. Wenn die Werte nicht passen, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Und ich glaube, das war wirklich für uns auch das Turnaround. Also, dass wir wirklich auf der Basis Mitarbeiter einstellen und auch kündigen, weil wir sagen, wenn das nicht passt, wenn jemand, also ein Wert ist Ehrlichkeit und Authentizität und wenn das nicht passt, dann können wir auch nicht zusammenarbeiten. Und ich glaube, das war schon am Ende eines der Dinge, die auch den Erfolg am Ende gebracht haben.
Du hast erstmal 2 richtig geile Bücher empfohlen. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. The Big Five for Life und Kaffee am Rande der Welt. Und ich glaube, da gibt es auch einen zweiten Teil inzwischen. Der ist auch echt gut.
Ja. Wir schicken die auch immer so nach der Probezeit, kriegt auch jeder Mitarbeiter das Buch, weil wir sagen, ist ganz cool, wenn jeder es auch liest von unseren Mitarbeitern. Und das ist so deren Geschenk sozusagen als Dankeschön, dass sie durchgehalten haben, die Probezeit.
Mega geil. Wir hatten auch bei uns mal, Romy kann sich noch erinnern, mit einem Slack-Channel, da hat jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin hat reingepostet, was die Big Five for Life irgendwie für die Person ist, weil da versteht man extrem gut für alle Zuhörerinnen, da geht es darum, welche 5 riesengroßen Ziele willst du im Endeffekt in deinem Leben erreichen, egal beruflich, privat, egal was, und wenn du das quasi über deine Mitarbeitenden verstehst, weißt du ganz genau, was sie antreibt. Und das ist nicht nur im Privaten super wertvoll, sondern auch im Business. Deswegen für jeden, der gerade zuhört, kann ich das Buch nur empfehlen, auch aus Mitarbeiterführungssicht. Jessica, du hattest auch angesprochen, ihr hattet auch Berater. Wir hatten bei Snox im Jahr 2020, unser allerschwierigstes Snox-Jahr. Im Schnitt sind wir über die letzten 5-6 Jahre immer um 100% gewachsen. Wirklich, dafür sind wir sehr dankbar. Aber 2020 hatten wir so ein richtiges Wachstumsdip. Wir sind nur um 60% gewachsen. Die Profitabilität ging auch nach unten. Und jetzt im Nachhinein, so ein bisschen auch reflektiert, genauso ähnlich wie das bei euch war. Wir sind glücklicherweise nicht zu sehr ins Straucheln gekommen, aber rückblickend war das schwierigste Jahr, vor allem aus den Gründen, wie du es genannt hattest, gerade Mitarbeiten. Wir mussten die erste Führungsebene einbauen. Wir sind irgendwie von so um die 10 Leute auf 30 hoch, dann brauchst du die ersten Führungskräfte. Und wir haben uns keinen Berater oder Beraterin reingeholt. Das war jetzt so nachhinein echt einer der größten Fehler, weil man irgendwie einfach gemacht hat, aber so viel dadurch Unmut auch im Team entstanden ist und so viele, ich sag's mal, jetzt meine ich nicht böse, aber so viel Kindergarten und so, weil Felix und ich, wir beiden Gründer, einfach schlechte Führungskräfte waren. Kannst du das teilen und würdest du die These auch unterschreiben, dass man sich in so einer Phase, weil da, glaube ich, viele, die zuhören, auch an so einem Punkt sind, Berater mit ins Boot holt? Auch Snox Halting ist ja gerade dabei, auch genau in dieser Wachstumsphase. Also so zwischen 10 und 30, das ist eine ganz, ganz schwierige Wachstumsphase.
Ja, mega spannend. Das mit dem Kindergarten oder auch Mama sein kann ich sehr gut verstehen. Das war ich damals in Berlin auch und habe gedacht, so bin ich hier gelandet. Aber nee, also das wirklich mit Beratern kann ich echt extrem empfehlen. Es gibt viele, viele Berater und Coaches auf dem Markt. Wir machen das immer über Empfehlungen von anderen Startups oder von unserem Netzwerk, das wir haben. Und was ich da wirklich auch sagen kann, wir haben jetzt zum Beispiel eine Beraterin, die coacht mich und meinen Bruder quasi als Gründerteam, weil, also A, unser Team ist konfliktscheu und wir üben quasi auch, wie wir gut Konflikte ausführen können, weil auch wieder ein Buch 5 Dysfunction of a Team bedeutet einfach, dass eine Ebene man gut in Konflikten sein muss. Das waren wir nicht und da sind wir gerade wirklich dran, dran zu arbeiten und unsere Mitarbeiter können sozusagen bei unserer Beraterin Termine buchen. Wir haben den Kontingent an Stunden quasi gegeben und da können die halt auch über uns reden, wenn sie quasi mit uns nicht klarkommen, persönlich gesehen oder irgendwo was hakt, weil wir schon sehr unterschiedlich aussehen. Bei uns ist es spannend, das ist anders. Marketing-Team ist ganz anders als Supply Chain-Produktion-Team. Das Marketing-Team ist schon so vorpreschen und zack, zack, zack. Und Produktion und Einkauf sind eher so detailverliebt und lass auch nochmal drüber nachdenken. Und was beides mega und extrem wichtig ist in einem Team und auch divers, ja, mega gut ist, aber da merken wir halt, okay, dass wir halt von beiden Seiten ein bisschen uns öffnen müssen für andere Arbeitsweisen und dann letztendlich, wenn wir da das Matchen und die Mitte finden, es extrem gut ist und so auch High-Performer-Teams zustande kommen. Und da sind wir gerade bei, dass wir da wachsen und dementsprechend hilft uns auch die Beraterin extrem dabei, dass wir durch die verschiedenen Persönlichkeitsprofile gehen und schauen, okay, wie kommen wir da auf einen Nenner?
Das finde ich extrem stark, weil ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, man ganz oft denkt, man selbst als Führungskraft muss alle Konflikte lösen können. Und ich glaube, es gibt total viele Konflikte, die kann man nicht lösen, weil man wird sich immer zwischen die Stühle auch stellen. So. Und da jemanden reinzuholen, ist, glaube ich, Gold wert und auch eigentlich eine finanzielle Entscheidung, die man gar nicht so als finanzielle Entscheidung, glaube ich, überdenken sollte. So, der Mehrwert, den das liefert, ist so viel mehr wert als das, was man dafür ausgibt.
Ich glaube nur, als Gründer, Gründerin ist es am Anfang so, sage ich mal, ein Berater, ich werfe jetzt einfach mal was in den Raum, kostet 10.000 Euro. Man ist so irgendwie auf dieses Performance-Denken getrimmt, so okay, ich stecke 1 Euro rein und hole 2 oder 3 Euro raus und dann holst du, sage ich mal, jemand. Das ist ja nicht greifbar. Also wenn der Konflikte löst oder, sage ich mal, die Leute mehr motiviert, das ist mit keiner Kennzahl zu belegen. Und dann sind es erstmal, sage ich mal, 10.000 Euro Ausgaben für, ja, null für Return, was? So null gefühlten Return. Und man ist ja gerade, wenn man bootstrappt, auch mit Investoren, man ist ja die ganze Zeit als Startup so crazy auf KPIs getrimmt, dass man sich dann immer dreimal hinterfragt. Also das kann ich nur für uns sprechen. Felix und ich, beides Banker, brutal zahlengetrieben, war das dann immer so, ey, wenn wir gehört haben, ein anderes Startup, da ein paar 10.000 Euro im Berater, waren wir so, what the fuck, nein, auf gar keinen Fall, warum machen die das? Ey, da, wenn ich das in Facebook oder Amazon reinschicke, mache ich 60.000 auf, die sind doch nicht blöd. Und dann hast du irgendwie noch Warenfinanzierungsprobleme oder so, der Cashflow ist entscheidend und dann noch irgendwo im Berater reinschicken, nee, und dann irgendwie auch noch ein bisschen so ein kleines Ego-Gefühl, das ist mein Startup, also das ist wirklich, so ein bisschen Teufelskreis, aber ich glaube, abschließend zu dem Thema, wir drei sind uns alle einig, dass man das anders machen sollte und das auf jeden Fall schon mal eins der großen Learnings von uns allen drei ist.
Vielleicht noch einen Tipp dazu, das ist nämlich, wir wussten das auch nicht, aber wir haben jetzt eine Förderung beantragt. Also es gibt halt auch Förderungen, Berater quasi, die dann, ich glaube, 70% wird da übernommen. Und das machen wir jetzt zum Beispiel, weil wir halt genau den, also wie gesagt, wir sind Schwaben und wir haben denselben Punkt gehabt und auch in Berlin haben wir uns nie irgendwelche Berater mit reingenommen. Wir haben aber gemerkt, gerade jetzt auch in München, wo wir jetzt quasi die Skalierung hinbekommen haben, dass schon Berater auch für die Skalierung verantwortlich waren und wir schon immer, was du auch gesagt haben, gedacht haben, es ist nicht greifbar. So, ne? Also was du gesagt hast, gerade im Performance-Marketing, ich schicke 1 Euro rein, kriege 10 Euro raus, funktioniert bei Berater nicht. Aber es ist extrem wichtig, da so ein Mindset zu haben und das irgendwie auch sein Ego oder generell sich da zu öffnen, weil und vor allem auch so Lifelong Learning zu leben, was wir jetzt so auch einer unserer Werte ist, dass wir halt einfach kontinuierlich neue Sachen lernen und da uns auch Leute reinholen, die halt in manchen Bereichen einfach besser sind als wir. Und das ist eigentlich so auch eine Sache, die uns geholfen hat, über uns hinauszuwachsen.
Stark. Um vielleicht nochmal so ein bisschen auch zu der unternehmerischen Thematik zurückzukommen. Warum hattet ihr euch ursprünglich sogar gegen D2C entschieden? Also war das eine bewusste Entscheidung oder sagt ihr jetzt im Nachhinein sogar, keine Ahnung, wir haben einfach gemacht?
Wir hatten, also die Investoren, die mit reingekommen sind, deren Spezialität war auch Handel und quasi die hatten auch viele Kontakte in den Handel. Und dann, ja, es war halt so, dass wir hatten auch einen Online-Shop, aber halt keinen Fokus drauf gesetzt. Und unser Problem war generell der Fokus. Also als Gründer willst du halt alles machen. Das heißt, wir waren im Handel, wir haben Werbemittel gemacht. Das heißt, Firmen konnten ihr Logo drauf machen. Wir waren bei Amazon, wir waren überall vorhanden. Ne? Und das war aber auch ein Problem, weil dann der Fokus war zwar auf dem Handel, aber halt, ja, auf der falsche Fokus letztendlich gesetzt und dann hat man die anderen Sachen noch mitgenommen, aber halt wirklich nur so nebenbei laufen lassen und wenn man halt da nicht irgendwie Vollgas gibt, dann funktioniert es halt am Ende nicht und das war halt schon auch ein Problem, ja. Also auch wirklich Fokus ist einer der Key Learnings, dass man wirklich lieber weniger und weniger ist wirklich mehr. Pro Quartal sagen wir, okay, sind die 3 Unternehmensziele, darauf fokussieren wir uns und das holen wir immer wieder hervor, weil dann fällt es dem Team und mir auch selber viel einfacher, Entscheidungen zu treffen und Nein zu sagen. Am Anfang als Gründer sagt man immer Ja und Nein sagen, glaube ich, ist auch ein Key Learning, was man einfach oft machen muss, weil ja, das dann viel mehr bringt.
Und was würdest du jetzt sagen, wenn du sagst, in 2 Sätzen musst du jetzt zusammenfassen, wo euer Fokus jetzt liegt?
2 Sätze. Unser Fokus liegt auf Influencer-Marketing und wirklich auf unserem Online-Shop und dort eine Brand aufzubauen.
Geil. Richtig gut. Ich habe gerade in meinem Kopf durchgegangen, wie ich Snox beschreiben würde in 2 Sätzen. Unsere Sales-Strategie dahingehend ist, Omnichannel online, Omnichannel unterwegs zu sein, also auf allen Sales-Kanälen, die es da draußen so gibt. Gar nicht so leicht. Wir stellen hier etliche Fragen, aber wir müssen da selber auch auf die Schlachtbank.
Und das ohne Vorbereitung hier. Geil.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Wie hat sich das dann zu D2C gewandelt? Du hast schon einen kurzen Einblick gegeben. War das dann sofort, dass es richtig geil funktioniert hat? Und war das dann auch für dich oder für euch beide so emotional richtig geil, weil endlich hat was funktioniert? Das Geld kam auch wirklich direkt aufs Konto. Also war es jetzt so D2C, okay, die Lösung für alles? Oder musstet ihr euch da auch wieder, sage ich mal, super krass reinkämpfen und erst nach 3-4 Monaten irgendwie kam dann so richtig der Turnaround oder so, dass man es irgendwie auch als Befreiung wirklich erkannt hat?
Nee, das war es war wirklich ein Ereignis. Daran kann ich mich noch so gut erinnern. Das war die letzte B2B-Messe. Also B2B-Messe, das war wirklich noch, wo Kunden quasi ihr Logo drauf machen und dort war ich auf einer Messe. Und das war kurz vor Corona, kurz bevor der Lockdown war im März. Und ich war in Köln bei einer Freundin über Nacht und ich weiß noch ganz genau, es hat eine Influencerin gepostet. Wir hatten halt dann unsere Zielgruppe gefunden, genau der postet. Also wir wussten dann, wer posten muss, damit es funktioniert. So ein bisschen den Hebel auch gefunden oder den Marketingdrücker gefunden. Die hat gepostet und ich schaue halt auf unseren Online-Shop und ich denke so, da ist ein Kommafehler, das geht nicht. Und dann habe ich nochmal geschaut und so, Und dann sind wirklich so sekundenmäßig Bestellungen reingeflogen und ich jetzt so, das kann nicht sein. Da habe ich gedacht, so, irgendwie ist ein Bug, ruf so meinen Bruder an und meinte, Dani, haben wir einen Bug im Online-Shop, was ist da los? Dann habe ich die Story aber gesehen und habe gemerkt, okay, bei der Influencer-Story, die hat halt einfach funktioniert. Und dann haben wir uns schlafen gelegt, ich glaube so um 1, weil ich so hyper war. Und am Morgen war wieder die Zahl verdreifacht. Ich so, okay, also das kann doch nicht wahr sein. Und dann war ich so hyper, dass ich voll motiviert war und wirklich Vollgas gegeben habe und Influencer angeschrieben habe. Und dann hatten wir relativ viele Influencer und das war so der Turnaround eigentlich, weil wir gemerkt haben, okay, gerade Frauen ist unsere Zielgruppe, die halt offen sind für neue Produkte und Wert legen auf Gesundheit. Und ja, das war eigentlich jetzt von heute auf morgen, dass wir da gemerkt haben, da ist Potenzial drin.
Und ich schwöre, ich liebe diesen Moment. Fast in jedem so, vor allem Direct-to-Consumer-Startup, gibt es diesen Tipping-Point, diesen Why-Not-Moment, wo es einfach auf einmal losgeht. Ich weiß noch, bei uns, bei Snox war es damals, als wir bei Amazon angefangen haben, Ads zu schalten. So die erste Woche hat sich so dahin gedümpelt, dann zweite Woche haben wir Ads geschaltet und dann hatten wir auf einmal am Tag 30, 40, 50 Sales und es war what the fuck und da ist dieses Feuer einfach. Ich weiß noch, Romy, wir sind zusammen da, waren wir auf dem Oktoberfest, haben wir Romy besucht damals auf dem Oktoberfest und haben gesagt, guck mal Romy, was hier abgeht und so. Deswegen liebe ich diesen Moment immer in dem Podcast zu hören, wann es so richtig abgegangen ist. Hattest du auch bei uns, bei Snox so einen Moment, als irgendwie ein Kunde so, sag ich mal, vielleicht eine große Rechnung überwiesen hat oder keine Ahnung, wo es dann wirklich so dieses Feuer entfacht ist, so dass man zu 100% weiß, okay, es wird funktionieren?
Ich glaube, also ich glaube, das war so 2020, so im Sommer, als ich so gemerkt habe, ey, pro Monat unterschreiben gerade 4, 5 neue Kunden und auch 4, 5 neue Kunden, von denen Namen man sehr, sehr viele kennt. Und auch viele dann im Team gesagt haben, weil vorher waren es einfach sehr viele FBA-Seller, was auch super cool war. Ich würde da nie einen Unterschied machen zwischen FBA-Sellern und großen Brands. Aber ich auch so gemerkt habe, so wenn ich jetzt im Teammeeting erzähle, ah, die und die haben unterschrieben, ah, mega geil, so, ne? So ähnlich wie es jetzt auch mit Bua ist, ne? Dass jeder sagt, ah, geil, kriegen wir dann die Snacks ins Büro, ne? Was natürlich für alle Snox-Leute der Fokus ist, ne? Bei den Themen. Und ich glaube, das war so ein bisschen dieses Ding, wo ich gemerkt habe, so, nee, die haben jetzt gehört, vor allem so über andere, kommen jetzt nicht über irgendeinen unspezifischen Channel, sondern so, wir haben von denen gehört, es läuft richtig gut mit euch, so, wir wollen bei euch sein. Und ich glaube, das war so 2020, wo man gemerkt hat, da haben 4, 5 so im Monat angefangen.
Also für alle, die zuhören, richtig nice. Fragt euch vielleicht mal selber, was war für euch so dieser Tipping Point, dieser Why Not Moment, wo es einfach, wo man gemerkt hat, dass man überzeugt ist.
Ja, total. Dann ist, glaube ich, auch so für uns die große Frage gewesen, als wir uns so im Vorhinein unterhalten haben, wie habt ihr das neue Team aufgebaut? Also die alten Leute waren ja dann weg, die habt ihr nicht nochmal neu eingestellt. Ihr habt dann ja quasi auch eigentlich komplett neue Leute gebraucht von der Ausrichtung, oder? Weil ich meine, vorher war kompletter Fokus auf Handel und dann auf D2C. Wie habt ihr da den Wandel geschafft?
Also erstens haben wir viel mit Agenturen gemacht am Anfang und da war die Kunst, die richtigen Agenturen zu finden. Ich würde auch sagen, das ist auch so wirklich ein Key Learning, dass man schauen muss, okay, welche Agentur bringt welche Agentur bringt den größten Output am Ende von dem, was ich reinstecke. Und da war es auch wirklich so, auch das Learning, okay, lieber zahle ich mehr, aber am Ende kommt halt auch mehr raus. Das heißt, als erstes richtige Agenturen finden, da haben wir dann auch richtig gute Agenturen gefunden. Und dann, was Mitarbeiter anbelangt, haben wir dann viel von EO auch mitgenommen, was wir dort gelernt haben. EO ist so eine Entrepreneurship Organization, da sind Daniel und ich quasi mit drin und da gibt es ein Booth Scaling Up, heißt es, und da haben wir vieles adaptiert. Das heißt, wir haben komplett auch unseren Recruiting-Prozess neu aufgebaut, dass wir wirklich erst so einen Wertefragebogen rausschicken. Nach dem Wertefragebogen kommt ein Screening-Interview. Das ist auch bezüglich, ob es bezüglich Werten passt. Dann kommt ein Top-Grading-Interview. Beim Top-Grading-Interview schauen wir, okay, ist der Fachfit vorhanden? Und da machen wir immer die gleichen Fragen, damit wir das auch am Ende vergleichen können. Und als letztes gibt es ein Team-Lunch, also dass wir wirklich im Team anschauen, hey, passt die Person wirklich auch in die Unternehmenskultur? Und da können die Mitarbeiter dann auch ein Veto einlegen, falls die Person nicht reinpasst. Und das war eigentlich so, klar, wir hatten auch wieder 1, 2 Fehlhires, weil wir die falsche Person zur falschen Rolle eingestellt haben. Wir machen Scorecards und da sind 5 Arbeitsergebnisse drauf. Und wir legen die dem Mitarbeiter vor oder der sich beworben hat, und fragen, hey, wie fühlst du dich, wenn ich die 5 Arbeitsergebnisse dir zeige? Fühlst du dich gut damit? Ist es deine Leidenschaft? Und versuchen sozusagen je nach Rolle eine Person einzustellen, die sich auch wohl damit fühlt und die da auch eine Expertise hat und Bock drauf hat und auch die Leidenschaft bei der Person liegt. Und wir sehen es nicht so, dass sich ein Bewerber bewirbt, sondern wir sehen es eher so, dass sich beide bewerben, weil letztendlich ist es so, die Person muss auch Bock auf uns haben und es muss von beiden Seiten aus passen und es ist einfach eine Beziehung am Ende und da zählen beide Seiten und ja, wir sind nicht so drauf, dass wir immer denken, okay, es muss nur von unserer Seite aus passen, sondern es muss wirklich für beide ein Win-Win sein, damit auch die Person sich entfalten kann im Unternehmen und glücklich ist am Ende.
Geil, das hört sich sehr auch nach in Richtung Scale-Up an. Kennst du das Buch? Da sind wir riesengroße Fan von. Da geht es auch viel um so Scorecards und Phasen von Unternehmen. Ich habe das Gefühl, die Podcast-Folge ist eine richtige Buchfolge. Also hier, nächster Buchtipp. Scaling Up ist wirklich sehr, sehr gut, wenn es um die Themen geht. Du hast von Agenturen gesprochen und ich finde es super spannend, da eure Entwicklung auch zu sehen. Ihr habt davor, sage ich mal, in eurer schwierigen Phase, habt ihr zu allem Ja gesagt und ich finde, das machen haben wir auch viel falsch gemacht am Anfang. Und das ist auch ein Grund, warum wir inzwischen, wir sagen partout Nein zum Einzelhandel. Jeder fragt, warum geht ihr nicht an? Ja, also wir können nicht alles auf einmal machen. Wie würdest du sagen, was sind aktuell eure Kernwertschöpfung, die ihr auch wirklich bewusst in-house habt und, sage ich mal, niemals outsourcen würdet? Und welche Tätigkeiten, sagt ihr, okay, können Agenturen besser? Und gerne auch, kannst du auch die Agenturen nennen, die freuen sich bestimmt auch, weil ich das auch super spannend finde, weil wir dahingehend auch eine sehr ähnliche Herangehensweise haben.
Ja, Also vor allem, was bei uns in-house gemacht wird, ist Produktentwicklung, weil wir sagen, okay, wir wollen Baumomente generieren. Das heißt, Produktentwicklung machen wir komplett in-house. Natürlich in Kooperation oder Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten auch. Das würde ich schon sagen, ist so eine Kernkompetenz. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass wir auch komplettes Marketing outgesourced haben. Also wir haben eine Influencer-Agentur, die aber relativ, also wir sind eigentlich mit ihm gestartet. Satrum Media heißen die. Und genau, mit der, also die haben uns geholfen, auch groß und, oder groß zu werden. Ich habe am Anfang denen ein Budget gegeben, ich habe einen Teil noch gemacht und die haben das Budget gut eingesetzt. Und dann haben wir eigentlich eine langjährige Beziehung jetzt schon aufgebaut mit denen, was echt cool ist. Ja, also da kann ich wirklich nur empfehlen, zu sagen, schaut, was wollt ihr wirklich in-house machen? Was ist das, wo ihr wirklich auch einen Mehrwert quasi generieren könnt und was ist letztendlich, ja, was ihr einer Agentur geben könnt, weil Agenturen haben einfach ganz viele Kunden und wir wissen halt einfach auch, okay, bei dem Kunden ist es auch gerade vorhanden, ne? Ich kann das so und so lösen und jetzt, wenn wir das in-house machen, haben wir vielleicht eine Person angestellt und die hat aber nicht mehrere Kunden, das heißt, die kann manche Probleme wahrscheinlich nicht so schnell lösen wie eine Agentur am Ende und dementsprechend zahlt man auch gern mehr für Agenturen, weil die einfach die Experten sind in ihrem Bereich.
Das finde ich einen mega guten Punkt, weil ich kenne es ja, ich mache die ganzen Sales-Gespräche bei uns und es kommen so viele Unternehmen auf mich zu, die dann sagen, ah, wen habt ihr denn noch aus dem Bereich, weil sie dann nicht bei uns sein wollen, weil sie dann denken, wir verraten irgendwelche Insights, aber ich sehe es eigentlich immer anders. Es ist auch, also wir verraten natürlich keine Insights, aber wir können so viel mehr vergleichen, wir haben so viel mehr Vergleichsmöglichkeiten und kennen die Branche vielleicht auch viel besser und das hat gar nichts damit zu tun, so was verrät man da, welche Infos gibt man weiter, sondern es kommt gleich eine ganz andere Expertise am Anfang einfach rein, so, weil wir machen nichts anderes als Marktplätze, wir machen nichts anderes als Amazon und kennen uns im Lebensmittelbereich zum Beispiel schon mega aus und ich finde auch immer, es gibt gar nicht so viel irgendwie zu verraten, sondern es gibt eigentlich viel mehr, worauf man aufbauen kann. Und deswegen finde ich das mega, dass du sagst, so ihr holt Unternehmen oder Agenturen dafür rein, jetzt nicht unbedingt, um dass operativ euch Arbeit abgenommen werden kann, sondern dass ihr das auch so ein bisschen auf ein anderes Level bringen könnt. Ist es euer Way to go auch gewesen, um in den letzten Jahren so stark zu skalieren? Oder sagst du, da habt ihr schon noch zwei, drei andere Sachen gehabt, die für dich so der Hauptpunkt sind, warum ihr so skalieren konntet auch?
Nee, ich würde sagen, das war natürlich schon das Hauptmerkmal. Eine andere Sache ist natürlich schon auch, dass Gefriertrocken an sich bekannter wurde und viele Leute es auch gemerkt haben, dass es einfach ein richtig toller Snack ist vorm Fernsehen oder halt auch für Kinder. Also Kinder lieben einfach die Erdbeeren oder die Himbeeren. Die haben halt keine Sauerei mehr auf dem Mund und die können sie in die Schule mitnehmen, im Kindergarten. Die Banane wird nicht mehr matschig. Oder auch wenn Leute wandern gehen, dass einfach sie eine Banane mitnehmen können, ohne am Ende, dass der Rucksack nach Banane stinkt. Und ich glaube, dass das halt schon auch, dass der Markt an sich auch größer geworden ist. Und am Anfang mussten wir immer erklären, auf Messen Gefriertrocknung, okay, ah, das ist dann gefroren. So, nein, es ist Trockenfrucht und es ist knusprig und die Vitamine bleiben drin. Das heißt, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin echt von Messe zu Messe gerannt und wie ich meinen Mund fusselig immer geredet habe. Und dann aber auch die Kunden voll begeistert waren, aber man musste extrem viel Aufklärungsarbeit betreiben am Anfang, also 2015 war das. Und jetzt ist so, dass wenn man Gefriertrocknung sagt, kennen die Leute das schon und sagen, ah, genau, das mache ich immer in mein Müsli rein zum Frühstück. Wenn ich zum Beispiel keine frischen Erdbeeren zu Hause habe jetzt im Winter oder ich mache es in meinen Cocktail rein. Das heißt, die Leute kennen es inzwischen schon, aber das war schon am Anfang extrem viel Pioniersarbeit, ja.
Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie groß ihr inzwischen seid in Form von MitarbeiterInnen und auch gerne, wenn du was zum Umsatz sagen kannst?
Ja. Also wir sind aktuell echt unterbesetzt, müssen wir zugeben. Wir hiren auch, das heißt, falls ihr Bock habt, bei uns zu arbeiten, go for it. Genau, also wir sind jetzt aktuell 7 Mitarbeiter, haben jetzt aber extrem viele Stellen offen. Wir planen dieses Jahr einen Umsatz zwischen 12 bis 15 Millionen Euro. Und genau, letztes Jahr hatten wir jetzt 9 Millionen geschafft und wollen da auf jeden Fall jetzt nochmal Vollgas geben und dann auch im Q4 in die Benelux-Länder gehen. Schweiz sind wir jetzt im März gestartet, bin ich mal gespannt, wie der Markt läuft und schauen, ob die Schweizer auch auf gesundes Next Day stehen.
Die Schätzfrage! Geil! Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in unserem Podcast gibt es immer eine Schätzfrage. Und zwar, Romy und ich spielen immer gemeinsam mit unserer Familie am Weihnachtsessenstisch, spielen wir immer Schätzen. Und das haben wir jetzt auch inzwischen in unserem Podcast integriert. Und zwar würden wir gerne gemeinsam mit dir schätzen. Und die Person von uns drei, die am nächsten dran ist, die darf 100 Euro spenden. Und zwar diesmal 100 Euro geht an die Caritas, die gerade, ja, Kriegsgebiet in Ukraine unterstützt, was natürlich dramatisch ist. Aber da wollen wir natürlich auch helfen und unterstützen. Daher, ja, Jessica, wärst du bereit, mit uns eine Runde Schätzen zu spielen?
Ja. Wir kennen die Antwort auch nicht. Larry sucht die immer raus.
Genau. Und zwar würden wir dich bitten, einmal dein Handy zu zücken.
Ja.
Und da hast du den Taschenrechner. Wenn du oben rechts, wenn du ein iPhone hast oder ein anderes Handy, einfach in deinen Taschenrechner zu gehen, weil da kann man dann quasi eine Zahl eintippen. Mhm. Und Romy, du liest die Schätzfrage vor.
Yes. Die Schätzfrage von heute lautet: Wie viel Kilo Äpfel isst eine Deutsche, ein Deutscher im Durchschnitt pro Jahr?
Boah, vielleicht soll ich mich mal selber als Beispiel nehmen.
Bist du ein Äpfelesser?
Ich esse jeden Morgen in meinem Müsli, also ich muss zugeben, ich esse nicht die Bua-Äpfel, sondern ich nehme frische Äpfel. Aber ich nehme jeden Morgen die Bua-Himbeeren und die Bua-Erdbeeren noch mit dazu. Also Banane und Apfel mache ich frisch und nehme dann immer noch Erdbeere und Bua-Himbeeren rein. Jetzt muss ich mal schätzen.
Boah, Kilo ist halt auch schon...
Ja.
Ein Apfel wiegt vielleicht... Boah, ich hätte jetzt gesagt...
Ein Apfel wiegt 200 Kilo.
Romy, wem ist immer...
Nee, 400 Kilo. 400 Kilo. Ich glaube, ein Apfel wiegt nicht so 200 Gramm.
Hätte ich auch gesagt. Mal 5...
200 Gramm.
Okay, ich hab was.
Ich auch.
Ich hab's auch gleich.
Ich hab grad Romys Zahl gegeben. Ich verbessere nicht. Okay. Ich muss sagen, du bist ganz schön optimistisch.
Ich glaube auch, ne?
Oh Mann, ich hab echt keine. Okay. Okay. Halten wir es einfach in den Bildschirm rein oder wie machen wir es?
Fang du an vor. Was hast du?
Okay. Ich würde sagen 250 Kilogramm.
Wow. Wow, das ist am Tag 800
Gramm. Das ist am Tag. Am Tag, sorry, ich habe es aufs Jahr gerechnet.
Nee, aufs Jahr.
Aufs Jahr, doch, aber ich habe gerade hochgerechnet. Das sind, am Tag sind es 800 Gramm oder so. Das sind 4 Äpfel am Tag. Wow, da wäre ich sehr, sehr weit vom Durchschnitt weg.
Also du hast 200, wie viel? 200?
Ich habe 250 Kilogramm.
250 okay. Für
ich
Jessica.
Ich habe 11.
Und ich habe 36,5.
Okay, ich hole mal die Lösung raus. Hier haben wir noch einen zweiten Umschlag. Ich bin jetzt echt gespannt. Okay, das sind zwei. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Äpfeln betrug 2019-2020 durchschnittlich 21,9 Kilogramm. Ich hebe sie auch noch.
Oh, richtiger Fail. Richtiger Fail.
Damit, Jessica, dürfen wir dich bitten, bitte an die Caritas zu spenden. Wir machen das gleich nach der Aufnahme gemeinsam mit Larry. Und wir kümmern uns darum, dass das tatsächlich auch vonstatten geht. Toll, dass du mitgespielt hast. Hat Spaß gemacht.
Das ist, finde ich, eine sehr schöne Tradition, die wir da ins Leben gerufen haben.
Das ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man verschiedene Themen immer nimmt, also Themenbereiche.
Ja, wir haben im Podcast immer zwei abschließende Fragen. Und es sind immer die gleichen Fragen, weil uns die, glaube ich, auch mit am meisten interessieren. Was war dein letzter Why-Not-Moment, in dem du einfach mal gedacht hast, nee, das mache ich jetzt einfach?
Muss ich nachdenken. Why not?
Es ist ja auch von Snox quasi unser Slogan, why not? Und unsere, sag ich mal, du hast viel von Werten und Kern-DNA gesprochen. Und bei Snox ist es einfach von uns zwei Gründer auch geprägt, dass wir einfach sagen, scheiß drauf, wir probieren es einfach mal aus.
Okay, darf ich auch was Privates nehmen oder?
Alles, was du willst.
Okay. Why not nackt in den Bergsee reinzuspringen im Winter, wo es richtig kalt war und ich eigentlich gefroren habe und gedacht habe, okay, why not? Freiheitsgefühl schlechthin. Also kann ich jedem nur empfehlen, da einfach über den eigenen Ding zu springen und reinzuspringen.
Ja. Romy, was war dein letzter Why not Moment?
Mein letzter Why not Moment. Jetzt hast du mich auf dem kalten. Warte mal.
Da mache ich als erstes. Und zwar, wir haben ja den Podcast hier neu gestartet. Und wir haben bei Snox im Februar so ein Metaverse-Event quasi gehabt. Also wir haben versucht, alle MitarbeiterInnen irgendwie ins Metaverse zu bringen. Und das hat so viel Spaß gemacht und hat bei den ganzen Leuten im Team, bei ganz, ganz vielen, so eine Begeisterung ausgelöst, dass ich gesagt habe, why not unsere Podcast-Gäste, wenn wir remote aufnehmen, im Metaverse das Ganze aufnehmen. Und dann haben wir das Ganze angestoßen und auch die liebe Jessica hat ja, sage ich mal, einen Oculus zugeschickt bekommen. Es hat heute leider nicht ganz funktioniert. Wir werden weiter an der Technik arbeiten, aber das ist eben auch why not. Einfach mal ausprobieren. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und ich sag, wenn die Jessica bald mal wieder zu Besuch ist, dann funktioniert das Metaverse zu 100%. Dafür sorgen wir. Jetzt Romy, du, dein why not-Moment.
Ich muss sagen, wir haben so viele Why-Not-Momente eigentlich im Büro, weil wir spielen ein Spiel, das heißt Wahrscheinlichkeit. Und da geht es eigentlich immer darum, eher so unangenehme Sachen zu machen. Und man ist es, also es ist so ein Wettenspiel quasi. Man zählt dann runter und dann gibt es einen Verlierer und einen Gewinner und dann muss man es halt machen. Gestern Abend war ich mit dem ganzen Team essen und das sind meistens dann halt so Why-Not-Fragen. Okay, ich mach's jetzt halt einfach. Da wurde ich gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich jetzt dann aufstehe. Restaurant war komplett voll, 200 Leute. Und ich einfach so, also einfach einen Toast aussprechen will, ans Glas klopf und sag, wir sind hier alle zusammengekommen und ich wollte auch einfach mal, dass alle im Restaurant wissen, dass das hier irgendwie alle Mitarbeiter sind und dass ich sehr froh bin, dass alle im Team sind.
Aber war geil, oder? Also wie war die Stimmung?
Unangenehm.
Unangenehm, aber ja. Geil. Also dann haben wir einmal nackt in den See springen, Romy eine Laudatio halten in einem fremden Restaurant und ich Oculus und Metaverse, was nicht funktioniert hat. Das ist doch sehr gut. Allerletzte Frage von unserer Seite, Jessica, an dich. Welche deiner Charaktereigenschaften hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst?
Ich glaube, meine Effizienz und meine Get Things Done and Own It Mentalität und meine Offenheit, Kritik, Feedback anzunehmen und nicht so ein großes Ego zu haben, glaube ich, sondern auf dem Boden zu bleiben und aus Leidenschaft Dinge zu machen. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich, wenn einem was Spaß macht, dann ist es eigentlich Arbeit, sondern man hat einfach Lust drauf, was zu bewegen.
Mega.
Ja.
Jessica, und ich glaube, genau diese drei Werte, drei Eigenschaften, die du gerade genannt hast, werden dich noch viel, viel weiterbringen. Wir beide wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Eine sehr, sehr inspirierende Story. Danke, dass du dir am Freitagmorgen für uns die Zeit genommen hast.
Yes. Und sorry danke, Johannes. Danke, Romy.
Sorry nochmal für die technischen Schwierigkeiten in Richtung Metaverse. Wir sind dran.
Kein Ding. War schön.
Und dann hoffentlich bis bald.
Yes. Cool. Dann ein schönes Wochenende wünsche ich euch.
Dir auch. Tschüssi.
Tschüss. Mach's gut. Ciao.
Fragt euch oder eure Mitarbeiterinnen doch auch mal selbst, was ihre Big Five für Life sind. Finde ich mega spannend. Haben wir hier auch schon bei uns bei Snox schon sehr oft besprochen. Das war eine weitere Folge Snox Halting Podcast und wir würden uns mega freuen, wenn du noch heute den Podcast einer Person empfiehlst, der Podcast gefallen könnte. Danke dir auf jeden Fall schon mal dafür. Das bedeutet uns sehr viel. Snox Halting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.